LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Ein Thema verfolgt uns regelrecht: die US-Handelspolitik mit den von Präsident Trump verhängten Schutzzöllen. Erst vor Monatsfrist hatte ich mich mit unserem Weltökonomen Matthias Krieger hierüber unterhalten, vor allem über die Fragen, worauf müssen wir uns einstellen und wer bezahlt am Ende eigentlich die Zölle bzw. die Zeche. Nun, jetzt ist es soweit. Die EU hat einen Deal mit den USA geschlossen, der tritt in Kraft. Und diesen zu bewerten, habe ich jetzt nochmal Matthias Krieger eingeladen. Aber diesmal möchte ich das Bild mit der umgekehrten Perspektive ergänzen und habe deshalb auch noch zwei Kollegen aus der Unternehmensanalyse hinzugeholt. Dazu später gleich mehr. Zunächst aber willkommen, Matthias.
Hallo Bernd, schön mal wieder hier zu sein, auch wenn das Thema natürlich wieder eher beunruhigender Natur ist.
15% als Richtzoll für europäische Exporte in die USA, Zollfreiheit hingegen für US-Exporte nach Europa und jede Menge Nebenabreden. Haben Ursula von der Leyen und ihr Kommissar Šefčovič gut verhandelt?
Naja, ich muss sagen, mehr war wohl nicht zu machen. Man muss ja einsehen, Trump hat die Zölle ja sehr exponiert dargestellt, hat sie seinen Wählern versprochen. Er musste jetzt auch was liefern. Er konnte ja schlecht kommen und jetzt nur mit Zöllen von vielleicht 5% um die Ecke kommen. Etwas mehr musste es dann wohl schon sein. Das hat er auch seinen Neuwählern versprochen, die ja oft früher Wähler der Demokraten waren, also eher aus der amerikanischen Arbeiterschicht kommen. Und die haben natürlich schon Sorgen um ihre Arbeitsplätze immer gehabt. Haben sie noch, haben vielleicht auch Arbeitsplätze wegen China zum Beispiel verloren. Die haben natürlich schon erwartet, dass da ordentlich um die Ecke kommt, also deutlich höhere Zollsätze vereinbart werden als diese 10%, die zunächst mal hier im Raum standen und auch erhoben wurden. Und der zweite Punkt, Trump braucht ja diese Zolleinnahmen auch dringend, denn er hat umfangreiche Steuersenkungen versprochen. Das heißt, der US-Staatshaushalt steht auf der Kippe, irgendwoher muss ja Geld kommen. Also er muss Zölle erheben, weil er darauf auch baut, weil das eben die künftigen Staatseinnahmen der USA sein sollen. Dass seine ganze Strategie wäre inkonsistent gewesen, wenn er jetzt auf deutlich niedrigere Zollsätze sich eingelassen hätte. Hat die EU wirklich gut verhandelt? Na, wenn man sich mal anschaut, was die anderen Staaten so erreicht haben, muss man sagen, so schlecht ist das gar nicht, weil unsere direkten Konkurrenten im Kampf um US-Märkte eben mindestens genauso hohe Zölle bezahlen müssen, wenn nicht höhere. Zum Beispiel Japan 15%, Südkorea 15%, China wird wahrscheinlich noch deutlich mehr bezahlen müssen. Also unsere Hauptkonkurrenten auf dem US-Markt gehen noch schlechter oder zumindest mal nicht besser aus als wir. Und das ist immer einmal das Beruhigende. Wir haben keine relativen Wettbewerbsnachteile. Vielleicht sind wir sogar deutlich besser, weil ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass für Japan der Deal gar nicht so gut ist, wie es aussieht, weil nämlich dort nicht nur 15% Zölle erhoben werden sollen, sondern dort sollen sogar die alten WTO-Zölle noch erhalten bleiben. Die waren zwar nicht besonders hoch, aber einige Prozent WTO-Zöllen gibt es da immer noch. Die werden da praktisch draufgeschlagen. Also Japan hat eigentlich eine schlechtere Position als wir. Die werden höhere Zölle als 15% haben, zumindest mal nach derzeitigem Stand.
Ja, und vieles, das zeigt es, ist eben noch gar nicht wirklich klar. Nicht? Ein Punkt sind die Regelungen für Medikamente. Über die Implikationen für die Pharmabranche werden wir nochmal gesondert reden müssen. Das ist ein eigenes Thema. Aber auch die ganzen anderen Nebenabreden sind doch sehr fragwürdig, ne, Matthias?
Kann man wohl sagen, das sind zwei wesentliche Punkte. Zum einen soll ja die EU jetzt künftig Energie in erheblichen Mengen in den USA einkaufen. Da wurde eben von 750 Milliarden Dollar gesprochen über 3 Jahre, also etwa 250 Milliarden Dollar pro Jahr. Die EU importiert so etwa 420 Milliarden Dollar Energie pro Jahr. Das heißt, wir würden künftig dann mehr als die Hälfte unserer Energie aus den USA beziehen. Die Frage ist, ob die US-Wirtschaft, die US-Energiebranche so viel überhaupt liefern kann, weil nämlich auch andere Staaten dazu gesagt haben, Energie in den USA zu kaufen. Zum Beispiel Japan, zum Beispiel Südkorea. Also werden die Amerikaner überhaupt in der Lage sein, so viel Energie bereitzustellen? Und was wäre denn dann? Müsste man auf die US-Energie zugreifen, würden die explodieren, die Preise in den USA würden explodieren und kein Unternehmen in Europa würde dann extrem hohe Preise für US-Öl bezahlen, wenn es auf dem Weltmarkt wäre. wesentlich billiger wäre. Und dann kann die EU-Kommission natürlich auch die Unternehmen nicht zwingen, ihre Energie in den USA zu kaufen. Das heißt, das sind schon fast Sollbruchstellen in diesem Abkommen. Also ob diese Zusagen tatsächlich aufrechtzuerhalten sein werden, ist äußerst fragwürdig. Und Ähnliches gilt auch bei den Investitionen. Da hat die EU zugesagt, europäische Unternehmen würden 600 Milliarden Dollar in den USA investieren. Die EU-Kommission kann nicht investieren, das müssen die Unternehmen machen. Und ob die tatsächlich bereit sein werden, in so einer unsicheren Umgebung tatsächlich so viel Geld in den USA auszugeben, das muss ich erst noch zeigen.
Ja, das ist dann vielleicht Donald Trumps Druckmittel für spätere Nachverhandlungen. Dann kann er nämlich sagen, ja, die Europäer haben einfach nicht geliefert, die haben uns mal wieder über den Tisch gezogen. Vielleicht ein kurzes Fazit des Volkswirts. Was sind die Folgen für Deutschlands Wirtschaft?
Naja, es gibt da interessante Schätzungen, unter anderem vom IFO-Institut. Das IFO-Institut hat ein Handelsmodell und hat versucht, diese Auswirkungen der Zölle auf uns abzuschätzen. Und die Ergebnisse, die liegen etwa da, dass die deutschen Exporte in die USA durch diese Zölle von 15% etwa um 20% einbrechen dürften. Das ist schon eine ganze Menge. Das hat natürlich dann auch handelsumlenkende Effekte in anderen Effekten, in anderen Sektoren, in anderen Ländern. Für die gesamten Exporte Deutschlands schätzt das IFO dann die Rückgänge auf etwa 1,5% unserer Gesamtexporte. Wenn man das dann mit unserer Exportabhängigkeit vergleicht, mit unserer hohen Exportquote von 40% und dann unterstellt, dass etwa 50% unserer Exporte aus Zulieferungen bestehen, also aus zuvor importierten Vorprodukten, dann kommt man unterm Strich auf eine Belastung des BIP von etwa 0,3 bis 0,4 Prozentpunkten. Also diese Rückgänge des BIP werden wir durch diese Zölle wohl hinnehmen müssen. Damit können wir natürlich schon leben. Das ist nichts, was uns umbringt, aber es ist auch sehr unangenehm. Gerade in einer wirtschaftsschwachen oder in einer wachstumsschwachen Wirtschaft wie der deutschen tut sowas richtig weh. Wir haben 3 Jahre praktisch Rezession gehabt. Jetzt haben wir auch keine wirklichen Wachstumstreiber und jetzt kommt der Export auch noch unter Druck. Also uns tut das wirklich nicht gut. Es wird uns nicht umbringen, aber es wird uns doch sehr, sehr wehtun.
Ja, danke Matthias erstmal. Ja, nun ist die Volkswirtschaft ja nichts anderes als die Summe aller Einzelaktivitäten und deren Treiber sind die Unternehmen. Zurzeit läuft die Berichtssaison der börsennotierten Firmen auf Hochtouren. Meine Kollegen sind also schwer beschäftigt. Zum Beispiel Stefan Meichel, unser Spezialist für den Maschinenbau. Willkommen im Studio, Stefan, und vielen Dank, dass du dir trotzdem einige Minuten für uns nimmst. Stefan, zunächst, wie schätzen deine Unternehmen die Situation ein?
Ja, zuerst, die USA sind und bleiben ein Schlüsselmarkt für den deutschen Maschinenbau. Denn die USA ist mit einem Anteil von rund 13% mit dem Abstand der größte Einzelexportmarkt des deutschen Maschinenbaus. Die Zollpolitik sorgt natürlich für Verunsicherung bei allen Playern. Zum einen sehen wir natürlich, dass insbesondere in Nordamerika die Investitionen stark unter Druck sind. Warum? Weil viele Kunden der Maschinenbauer keine Planungssicherheit mehr haben und deshalb Investitionsentscheidungen insbesondere bei großen Projekten zurückstellen und verschieben. Die sorgt natürlich, das haben wir auch gesehen, im zweiten Quartal für Auftragseingangsrückgänge bei vielen börsennotierten Maschinenbauern. Das zweite ist natürlich, wer trägt die Importzölle? 15% stehen jetzt für EU-Unternehmen im Raum. Die meisten Maschinenbauer gehen davon aus, dass die Importeure, sprich die Kunden in den USA, diese Kosten übernehmen müssen. Letztlich hängt es davon ab, wie die Wettbewerbspositionierung des Maschinenbaus versus der USA-Wettbewerber ist. Die meisten Maschinenbauklassen haben in den USA keine leistungsfähigen Wettbewerber, sodass wir davon ausgehen, dass die ein Großteil letztendlich dieser Importzölle am Schluss doch die Kunden zahlen müssen. Unklar ist natürlich noch, inwieweit die Zölle Investitionen unwirtschaftlich machen und damit letztendlich das Investitionsvolumen senken. Das wird sich noch zeigen und das sind auch die Maschinenbauer noch im Unklaren.
Das heißt also, in den USA führt so oder so kein Weg vorbei und man muss es differenziert sehen, je nachdem, sitzen in den USA Konkurrenten oder sitzen die Konkurrenten in Ländern, die gleichen Zölle zahlen müssen. Trotzdem nochmal die Frage, wie sollen die Unternehmen jetzt reagieren? Worauf müssen sie sich einstellen, so in der längerfristigen Planung?
Das ist richtig. Die meisten Wettbewerber der deutschen Maschinenbauer sitzen in Japan. Auch Japan dürfte mit einer Zoll von 15% Importzoll letztendlich in die nächsten Jahre gehen, sodass von der Seite natürlich kein Wettbewerbsnachteil relativ zu den Japanern für die deutschen Maschinenbauer entstehen. Wie sollen die Unternehmen reagieren? Die meisten planen derzeit nicht im großen Stil Produktion in die USA zu verlagern. Warum nicht? Weil letztendlich die Kosten einer Produktion vor Ort nach wie vor deutlich höher sind wie in Deutschland. Zum Beispiel hat heute erst die Rational AG, ein Ausrüster von Großküchen, diese Kostendifferenz auf 20-25% USA versus Deutschland beziffert, sodass selbst wenn sie den Zoll tragen müssten oder einen Teil nur tragen müssten, es immer noch wahrscheinlich wirtschaftlich ist, in Deutschland zu produzieren. Wie können sie aber reagieren? Das heißt insbesondere vielleicht die Zulieferseite in den USA ausbauen, um mehr Local Content zu bekommen. Auf der anderen Seite natürlich auch Kosten im eigenen Betrieb zu senken, um gegenzusteuern. Nichtsdestotrotz ist es eine Belastung und vor allem eine Unsicherheit für den Maschinenbau.
Okay, das heißt also teilweise Entwarnung, aber auch für die Zulieferer der Großen, die müssen schon aufpassen, dass sie weiter im Geschäft bleiben, oder Stefan?
Das ist richtig, weil die Tendenz natürlich mehr Local Content, mehr in den USA letztendlich zu sourcen, ist schon gegeben und damit natürlich auch ein Risiko für die Zulieferbasis in Europa und in Deutschland.
Ja, danke Stefan und dann freuen wir uns auf deine Analysen und Einschätzungen zu den Unternehmen. Viel beschäftigt ist auch Frank Biller, unser erfahrener Automobilanalyst. Das ist ja die zweite traditionelle Schlüsselbranche in unserem Bundesland. Aber die großen Hersteller sind weltweit aufgestellt. Ihre Lieferketten reichen rund um den Globus. Frank, wie ist der Tenor der Ausblicke im Lichte der neuen Regeln?
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Die Automobilindustrie ist momentan sehr stark unter Druck. Es gibt einige Themen neben der Transformation hin zur Elektromobilität, niedrigere CO2-Emissionen, emissionsfreies Fahren, jetzt noch USA obendrauf, das Zollthema, eine ganz große Belastung. Der Tenor, sehr, sehr schwierig. Die Unternehmen haben zu Jahresbeginn meistens hier keine Anpassung ihres Ausblicks vorgenommen wegen der US-Zölle. Einzig BMW hat hier schon einen Negativeffekt hier in den Mund genommen von rund einem Prozentpunkt. Die anderen haben ihren Ausblick bestätigt, ex Zolleffekten. Jetzt mit der Quartalsberichterstattung zum Halbjahr gab es die Ausblicksanpassungen inklusive der Zölle. Summa summarum, wir haben bei den deutschen Herstellern einen Effekt von, der liegt zwischen 1-2 Prozentpunkten von der Gesamtjahresmarge im Automobilbereich und dann auch im Konzern. Das sind große Größenordnungen, also es geht in die Milliardenbeträge hier rein, also insofern eine sehr, sehr große Zusatzbelastung.
Also die Zeiten werden nochmals rauer und das trifft dann die gesamten Lieferketten. Ja, sind Produktionsverlagerungen in die USA jetzt das Gebot der Stunde?
Ja, jetzt muss man erstmal anschauen, wer ist wie exponiert, local for local als Stichwort in der Automobilindustrie, dort zu fertigen, wo auch der Absatz stattfindet. Das ist eine Tendenz, die in den letzten Jahrzehnten schon stattgefunden hat. So sind auch Werke in den USA entstanden. BMW hat hier in Spartanburg das größte Werk mit rund 400.000 Einheiten, die dort gefertigt werden. Mercedes ist auch vor Ort und in Chattanooga Volkswagen auch vor Ort. Nichtsdestotrotz kommen große Volumina aus Europa heraus. Jetzt ist es so, die importierten Fahrzeuge, also die von Europa nach Amerika, dann gehen diese Fahrzeuge, unterliegen diesem Zusatzzoll von 15%. Jetzt ist es so, diese 15% verdient kein einziger Hersteller, nicht mal Porsche hat hier eine Marge von 15% in den USA für die Fahrzeuge und Porsche produziert kein Fahrzeug dort. Das heißt, hier mit Fahrzeugen aus Europa zum derzeit gültigen Preis hier abzuverkaufen, würde Verluste verursachen. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich habe zum einen Produktionsverlagerungsmöglichkeiten. Hier BMW, das Werk ist voll, also hier eine Zusatzkapazität aufbauen, das verbietet sich, da ist einfach kein Platz vorhanden. Volkswagen hier, die könnten natürlich hier Chattanooga etwas vergrößern. Ein Werk ist angekündigt, das ist das Scout-Werk für die neue Marke hier, dieser kleine Pickup, der hier gebaut werden soll, das ist unterwegs. Das kann sicherlich intensiviert werden. Audi hat keine Produktion in den USA. Hier wäre sicherlich noch Spielraum. Wird derzeit auch diskutiert, ob da was möglich sein könnte. Insofern könnte man hier schon die lokale Fertigung vergrößern, um hier die Zölle zu vermeiden.
Wenn die Hersteller verlagern, heißt das natürlich auch, die Zulieferer müssen folgen. Da denke ich gerade an viele mittelständische Unternehmen hier, auch aus dem Land.
Zwangsläufig, ja, aber wir müssen die Fertigung in USA, die heute schon stattfindet, mal genauer anschauen. Und hier sind einige Zulieferer schon beispielsweise in Mexiko angesiedelt. Das heißt, Zuliefervolumina kommen schon aus dem nordamerikanischen Kontinent, sind derzeit hier mit diesem USMCA-Agreement hier zollfreigestellt oder mit ganz niedrigen Zöllen belegt. Insofern hier da, wenn sich an dieser Zollfront etwas ändern würde, ist natürlich notwendig, dann auch hier etwaige Produktionsumfänge hier in die USA reinzuverlegen, um die Produktionsbänder dann mit Material zu versorgen. Das würde die Kosten nach oben bringen. Die Zulieferer müssten ihre Werke verlagern. Das kostet Geld beim Zulieferer. Für den Hersteller kostet es Geld, weil die Zulieferer dann höhere Kosten haben in den USA gegenüber Mexiko beispielsweise. Und das würde sich sicherlich auch in höheren Einkaufspreisen niederschlagen.
Also Hersteller, Zulieferer, Einkäufer, Importeure und am Ende die Kunden. Was denkst du, Frank, wer zahlt am Ende die Zölle?
Am Ende des Tages zahlen wahrscheinlich alle die Zölle. Ein Hersteller wird kein Fahrzeug dauerhaft in Amerika mit einer Minusmarge verkaufen. Also Verluste möchte hier keiner haben. Um hier profitabel zu sein, müssen die Preise angepasst werden nach oben. Vollumfänglich den Zoll auf den Kunden überlegen, da wird der Kunde sicherlich nicht mitgehen, also wird hier nur ein Teil möglich sein, je nach Produktstärke mehr oder weniger, also ein Porsche oder Ferrari beispielsweise aus Europa, da ist sicherlich mehr an Preiserhöhungen möglich wie in einem kostengünstigeren Fahrzeug. Also hier Preiserhöhungen sind vorprogrammiert. Dann die Zulieferer sind natürlich hier auch noch hier im Risiko, denn der Hersteller wird natürlich versuchen, auch hier erhöhte Kosten hier über seine Zuliefererlandschaft hier weiterzugeben. Also hier der Druck wird hier auch weiter steigen. Und am Ende des Tages sind es eben dann alle, die diese Zeche zahlen, der Amerikaner mit erhöhten Preisen, der Hersteller, der Marktanteile verlieren wird, natürlich auch bei den erhöhten Preisen und Marge verlieren wird und der Kunde, Zulieferer und Hersteller, alle werden leiden.
Also am Ende verlieren alle. Ja, vielen Dank, Frank, für deine Einschätzung. Und auch dich entlassen wir dann wieder an deine Bewertungsmodelle.
Ja, vielen Dank. Ich werde noch weiter rechnen und die letzten Quartals dann weiterverarbeiten.
Ja, und dann bietet es sich ja an, gleich nochmal unseren Volkswirt zu Wort kommen zu lassen. Matthias, teilst du Franks Einschätzung? Und was heißt das dann für die Ertragslage vielleicht auch unserer Unternehmen und für die Investitionen?
Ja, ich teile die Einschätzung von Frank völlig. Muss natürlich mal sehen, kann die US-Industrie eigentlich diese Importe ersetzen? Weil das ist ja eigentlich Trumps Ziel. Er möchte ja Produktion in die USA verlagern. Also das, was bisher ein Defizit im Handel darstellt, soll künftig US-Produktion sein. Geht das überhaupt? Also wir haben zum Beispiel vom Stefan gehört, dass es im Maschinenbau hochspezialisierte Produkte gibt. Die können wahrscheinlich gar keine Amerikaner herstellen. Also es gibt wahrscheinlich kein Unternehmen in Amerika, in den USA, das diese Produkte herstellen kann. Also da gibt es schon mal ein Gap, das nicht gefüllt werden kann. Und dann geht es auch darum, kann Produktion in dem riesigen Ausmaß, das US-Handelsdefizit beträgt 1,2 Billionen Dollar, also 4,2% des BIP, kann diese Kapazität tatsächlich dargestellt werden in der US-Industrie? Und die hat immerhin nur einen Anteil von etwa 10% am BIP, also das verarbeitende Gewerbe. Kann man dieses verarbeitende Gewerbe in der Kapazität dermaßen aufstocken, damit man tatsächlich alle Importe durch Eigenproduktion ersetzen kann? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wäre eine Herkulesaufgabe. Und das gibt der US-Arbeitsmarkt schon gar nicht her, weil der ist ziemlich leergefegt. Man findet die Qualifikation gar nicht, die man bräuchte, um so eine riesige Gütermenge an hochqualifizierten Industriegütern herzustellen. Also man wird weiter importieren müssen. Und dann heißt das natürlich auch, dass man dann höhere Preise bezahlen wird müssen, weil die Unternehmen werden eben nicht mit Verlust arbeiten wollen. Die werden dann eben entsprechend ihre Preise erhöhen. Und es gibt auch schon erste Schätzungen, wer das Ganze bezahlen wird und wie zuverlässig die sind, sei es mal dahingestellt. Aber das geht so in etwa in die Richtung, die der Frank vorhin dargestellt hat. Die Schätzungen gehen dahin, dass etwa 70% dieser Preissteigerung von den US-Konsumenten bezahlt werden. Das heißt, die werden über höhere Preise diese Zölle bezahlen. Etwa 15% dürfen an den US-Unternehmen hängen bleiben, bald auch 15% an den ausländischen Herstellern, die eben dann auf ihre Marge oder auf einen Teil ihrer Marge verzichten müssen. Das tut wirklich allen weh und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also alle werden darunter leiden, aber am meisten eben die US-Konsumenten selber. Und da wird man sehen, was dann die US-Regierung darauf, was der US-Regierung darauf einfällt.
Also es hört sich nicht so an, als ob es Donald Trump gelingen wird, USA wirklich wieder great again zu machen. Ja, dann sollten wir uns also auch nicht ins Boxhorn jagen lassen und uns vielleicht mal auf eigene Stärken besinnen. Matthias, auch andere Länder warten ja vielleicht auf neue Partnerschaften mit uns, nicht? Und der EU-Binnenmarkt hat auch noch viel Luft nach oben.
Ja, natürlich. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Das Einfachste ist natürlich, dass man seine Außenhandelsbeziehungen stärker diversifiziert, dass man eben sich andere Weltregionen sucht, die auch wachstumsstark sind und eben stärker sich darauf konzentriert. Ich nenne mal die ASEAN-Staaten oder den Mercosur. Da gibt es zum Beispiel schon Bemühungen, Freihandelszonen mit der EU zu schaffen. Eigentlich haben wir das schon ausgehandelt. Das muss nur noch ratifiziert werden. Und eine andere Option wäre eine Vertiefung des EU-Binnenmarktes. Immerhin 450 Millionen Konsumenten. Da kann man noch einiges tun. Da gibt es erhebliche nicht-tarifäre Handelshemmnisse, die man abbauen kann, um dadurch dann Wachstum zu generieren. Da gibt es einige Möglichkeiten.
Da ist dann also die Politik gefragt, aber auch der einzelne Bürger. Wir können vielleicht einfach nicht mehr in Deutschland, aber auch in den anderen EU-Ländern jede Luxusregulierung und Regelung haben, die wir uns national vorstellen. Ja, vielen Dank, Matthias, für deine Einschätzung. Danke an Stefan und Frank auch für eure Einblicke. Und natürlich vielen Dank Ihnen, liebes Podcast-Auditorium, fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein. Es verabschieden sich
Matthias Krieger,
Frank Biller
und Bernd Ferno. Und der darf Sie zum Schluss auch noch auf unseren Disclaimer auf unserer Homepage aufmerksam machen. Dort finden Sie dann auch ausgewählte Studien von uns, zum Beispiel unseren Ausblick aufs zweite Halbjahr. Und als Kunden können Sie auch die Einschätzungen von Frank Biller und Stefan Meichel bekommen.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.